Wenn man sich vorstellt, zwei Menschen bekommen ein Kind, dann ist das ja erstmal ganz normal, dass die Paarebene deutlich in den Hintergrund rückt und man quasi vom Liebespaar eher in so eine Partnerschaft übergeht.
Liebe ist vor allem, dass man miteinander spricht und im Dialog ist.
Nicht für jedes Paar ist es wichtig, sich hinzusetzen und zu reden, weil wir reden generell schon sehr viel. Und manchmal kann es auch einfach die gemeinsame Aktivität sein oder dass man was mit Freunden unternimmt.
Die Achtsamkeit darauf, dass wir unsere Batterien auftanken und auch Frühwarnsignale erkennen bei uns und nicht wie ein HB-Männchen explodieren, sondern rechtzeitig merken, oh, jetzt müssen wir mal was für uns wieder tun oder ich für mich alleine.
Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast. Heute geht es um ein Thema, das im Alltag oft mitläuft, aber selten bewusst in den Blick genommen wird: die Paarebene. Was passiert eigentlich mit einer Beziehung, wenn ein Pflegekind einzieht? Wie verändert sich das Miteinander zwischen Nähe, Alltag, Verantwortung und manchmal auch Überforderung? Darüber spreche ich heute mit Elisabeth Kuhut, Familienberaterin und Paartherapeutin, und Heinz Kuhlemann, systemischer Supervisor und Paartherapeut. Gemeinsam schauen wir darauf, was Paare stärkt, wo typische Herausforderungen liegen und wie es gelingen kann, als Paar verbunden zu bleiben, während man gleichzeitig für ein Kind da ist. Viel Spaß mit der Folge. Lisa, Heinz, schön, dass wir uns heute jetzt zusammen treffen und heute über das Thema, ja, wie ist es denn eigentlich, wenn aus Paaren Pflegefamilie werden? Was passiert denn da eigentlich? Wie ist das mit der Paarebene, Elternebene? Bevor wir aber in diese Thematik reinsteigen, machen wir Ladies first. Lisa, willst du ein, zwei Worte zu dir sagen, dass wir einmal wissen, mit wem wir es denn hier zu tun haben?
Ja, hallo, ich bin Elisabeth Kuhut. Ich arbeite am Standort in Warburg und bin systemische Familien- und Paartherapeutin. Arbeite jetzt seit ungefähr 7 Jahren beim Netzwerk Pflegefamilien.
Okay, ja, ich bin Heinz Kuhlemann. Ich habe hier im VSE 18 Jahre gearbeitet im Netzwerk Pflegefamilien. Bin jetzt seit ungefähr einem Jahr in der passiven Zeit der Altersteilzeit und freue mich einfach, mit euch zu sprechen. Von Haus aus bin ich das sage ich mal nicht alles, bin ich Paartherapeut, systemischer Therapeut und Supervisor.
Ja, super. Zwei PaartherapeutInnen an meiner Seite. Fantastisch für dieses Thema. Ja, wenn Paare sich entschließen, Pflegefamilie zu werden, das erste, dann denkt man irgendwie natürlich an die Pflegekinder und was ist es überhaupt, was heißt es denn, ein Pflegekind aufzunehmen und wie wird denn das überhaupt sein? Welche Themen bringen Pflegekinder beispielsweise? Und ich denke, das sind so Sachen, die so irgendwie dann einem direkt in den Kopf kommen. Also dieser Blick, was ist eigentlich genau eigentlich auf dieser Paarebene? Was passiert auf dieser Paarebene? Finde ich auf jeden Fall auch sehr spannend, dass wir mal in diesem Podcast darüber sprechen, einfach diese Blickwinkel auch mal einzunehmen. Warum ist das auch aus eurer paartherapeutischen Sicht interessant, gerade diese Paarebene auch auf den Blick zu haben?
Also die Paarebene läuft ja im Hintergrund immer mit, würde ich denken. Das ist so wie die Hintergrundmusik bei einem Film. Und natürlich ist das erstmal für uns Berater im Alltag nicht das Hauptaugenmerk, sondern der Fokus liegt ja auf dem Pflegekind oder den Pflegekindern. Und trotzdem sind ja die Pflegeeltern gleichzeitig noch ein Paar und führen eben auch noch eine Beziehung neben dem Elternsein.
Ja. Was uns natürlich interessiert, wenn wir auf die Paarebene schauen, was ist die Motivation eines Paares, ein Pflegekind aufzunehmen? Wenn ich gut drauf bin, frage ich manchmal, wieso tut ihr euch das an? Weil es ist, wie man weiß, auch anstrengend sowieso, also auch leibliche Kinder zu bekommen, sich dafür zu entscheiden, ist anstrengend. Oft ist es ja so, dass die Paare schon Kinder haben, 2 oder 3, und denken, ach Gott, das reicht noch gar nicht aus, wir wollen aber mehr, weil da fühlen wir uns irgendwie auch berufen dafür. Und da gibt es ja auch ungewollt kinderlose Paare, die ganz andere Motive haben. Für uns ist es erstmal am Anfang wichtig, das Paar kennenzulernen mit den Motiven. So, das ist erstmal, finde ich, spannend herauszufinden. Da gibt es ja unterschiedliche, sehr unterschiedliche Motive.
Inwiefern unterscheidet sich das? Also gehst du da mit einem anderen Blickwinkel auch ran, beispielsweise an so eine Vorbereitung, wenn man irgendwie hört, wir haben schon 2, 3 Kinder, oder versus, es ist halt ein kinderloses Paar. Wie ist das für dich dann?
Ja, also wenn Kinder schon da sind, ist es natürlich wichtig zu schauen, wo kann denn ein Pflegekind dann noch seinen Platz oder ihren Platz bekommen? Und wie sind die Ressourcen der Familie und wie stehen auch die leiblichen Kinder dazu? Also das ist sehr umfangreich und wir geben uns da ja sehr viel Mühe in der Vorbereitung. Es gibt mindestens 8 Einzeltermine in der Familie oder mit dem Paar, je nachdem. Oder eben auch zusätzlich Workshops, die wir veranstalten, um genau auch das herauszufinden, wo ist das der Platz des Pflegekindes zum Beispiel. Und was verändert sich da? Das ist ja so wie beim Mobili, wenn man ein Teil rausnimmt oder dazu, dann verändert sich ja die komplette Struktur und das Gleichgewicht gerät ins Wanken und so weiter. Das sind ja viele, viele Dinge, die wir berücksichtigen und versuchen erstmal herauszufinden. Und ich finde persönlich, ja, da kann man drüber streiten, wie kritisch gucken wir denn drauf, ne? Wie fehlerfreundlich sind wir auch? Also das ist so etwas, was sich im Laufe der Jahre entwickelt. Und dass wir einfach eher mit so einem optimistischen Grundgefühl reingehen. Trauen wir denen das zu? Meistens ja. Also es ist eher selten, dass es mal nicht, wo wir denken, nee, da lassen wir mal lieber die Finger von. Und das raten wir den Menschen auch. Aber meistens mit der Begründung, wir haben ja auch eine Fürsorgepflicht für das, was Menschen ertragen, wenn sie sich dafür, also ertragen klingt schon wieder sehr negativ, aber das meinte ich mit, also, was ist das Motiv? Warum tut ihr euch das an? Wofür soll das gut sein?
Also ist dieser Wunsch, den man dann hat, gibt es genügend Ressourcen, um das auch stemmen zu können, auch wenn es mal kritisch wird beispielsweise. Ja. Lisa, wie ist das bei dir? Wenn Menschen nach Warburg kommen in euer Büro und du lernst die kennen, sprecht über die Motivation. Wie ist das dann erstmal für dich, dieses Thema anzusprechen und was sind so Erfahrungen dabei?
Ja, die Motivationen sind sehr unterschiedlich. Wir hören häufig, dass eben Paare zu uns kommen, die das Gefühl haben, dass sie noch ganz viele Ressourcen haben, die sie einem Kind zur Verfügung stellen wollen. Und das ist ja erstmal ein ganz wunderbarer Gedanke. Und dann fragen wir natürlich schon auch nochmal nach, denn hinter diesem Gedanken steht natürlich auch ein Kinderwunsch. Sonst würden die ja nicht versuchen, ein Pflegekind aufzunehmen. Und das versuchen wir in der Vorbereitung schon auch rauszuarbeiten und schauen natürlich auch in der Paardynamik, wo, bei wem ist der Wunsch vielleicht intensiver, bei welchem Partner ist das vielleicht bei einem der Wunsch intensiver und der andere, der sagt vielleicht, ja, ich kann mir ein Kind gut vorstellen, aber der Wunsch ist vielleicht nicht ganz so intensiv. Und das versuchen wir natürlich in der Vorbereitung auch nochmal gut darzustellen mit dem Paar. Bei Paaren, die noch kein Kind haben, dann versuchen wir natürlich schon auch nochmal darauf einzugehen, was wird sich denn vermutlich ändern oder was könnten Sie sich vorstellen, wird sich ändern, wenn in Ihrem Haushalt ein Kind lebt. Das ist natürlich der Unterschied zu Eltern, die schon 1, 2, 3 Kinder haben und die schon so beheimatet sind in der Elternrolle und die natürlich auch schon ein gemeinsames Konzept von Elternarbeit ausgebildet haben in all den Jahren. Darauf können die zurückgreifen und das ist so eine Art sicheres Fundament, was natürlich dann Paare, die noch nicht Eltern sind, die dürfen das natürlich nochmal voll explorieren und für sich auch nochmal voll etablieren.
Dann. Wenn ich jetzt zu dir ins Büro kommen würde und hätte jetzt noch keine eigenen Kinder und du würdest diese Frage stellen und ich würde sagen, auch keine Ahnung oder irgendwie vielleicht auch nichts, was würdest du denn dann einfach sagen, ohne dass du würdest natürlich in Beispiele reingehen, aber jetzt für diesen Podcast, was ändert sich denn dann auf der Paarebene? Klar, man hat natürlich ein Kind und man muss sich den Arbeitsalltag anders organisieren, klar. Aber was passiert vielleicht auch ja in der Paardynamik? Was sind so Sachen, was bekommst du häufig mit?
Naja, wenn du sagen würdest, dass sich nichts ändern wird, wir haben ja schon auch einen reichhaltigen Methodenschatz, den wir nutzen. Und ich finde, man kann das gut visualisieren mit zum Beispiel so einer Strukturaufstellung. Man könnte zum Beispiel auch ein sogenanntes Familienbrett nehmen und dann dich und deine Partnerin oder deinen Partner, würdest wahrscheinlich nicht alleine kommen, dann würden wir das vielleicht erstmal auf dem Brett aufstellen und man könnte mal so ein bisschen auch damit spielen, wo würde denn wer stehen? Und wenn man dann die Figur für das Kind hinzunimmt, wo hätte die denn ihren Platz? Na, dann geht es oft auch nochmal um Nähe und Distanz. Müssen wir vielleicht zwischen uns auch ein bisschen Raum machen, dass so ein Kind ja, sich auch wohl und sicher fühlen würde bei uns. Und mit solchen Techniken können wir eigentlich immer gut in den Dialog mit Menschen kommen.
Hm. Heinz, du hattest eben gesagt, von wegen, dass es ja dass manchmal die eine Person einen etwas größeren Wunsch hat und die andere vielleicht etwas weniger. Kommt das häufiger vor und bis, sag mal, gibt es irgendeinen Punkt, wo man sagen würde, okay, natürlich, klar, es kann immer gut sein, dass eine Person das Thema voranbringt. Fragst du irgendwann danach oder hast du danach gefragt oder das mal so ein bisschen genauer geschaut, von wegen geht dieser Wunsch vielleicht irgendwann auch nur einseitig von einer Person aus und die andere nimmt es mit und was braucht es aber, damit das überhaupt gut funktionieren kann?
Ja, vielleicht bleiben wir nochmal bei den sogenannten ungewollt Kinderlosen. Da ist es manchmal tatsächlich so, dass einer oder eine die treibende Kraft ist, wobei es dann auch nochmal Unterschiede gibt. Ist es ein gleichgeschlechtliches Paar oder eben ein Mann und eine Frau, die sich ein Kind wünschen und das klappt nicht. Da ist es, glaube ich, sehr wichtig, auch die Menschen damit zu konfrontieren, dass es eben nicht das leibliche Kind ist. Das heißt, man muss also Erwartungen, die Menschen haben, auch nochmal ein bisschen näher beschreiben lassen, also welche Erwartungen habt ihr und könnt ihr damit leben, wenn es eben nicht euer leibliches Kind ist, sondern ein angenommenes Kind oder ein fremdes Kind und was hat das für einen Rattenschwanz? Also was bedeutet das, weil man heiratet sozusagen ja noch die Herkunftsfamilie auch mit, ne? Und das ist dann klar, dass auch die Menschen wissen müssen, ich bin hier nicht die leibliche Mama und es ist nicht mein leibliches Kind. Das ist oft ein Unterschied bei ungewollt kinderlosen Paaren oder auch bei Gleichgeschlechtlichen. Das ist nochmal in anderen Familien, die schon Kinder haben, nochmal ein bisschen anders. Also da ist eher, ich sag mal, möglich, auch einen Teil einer professionellen Sicht zu haben. Also das ist ja das, was die machen, ist ja letztlich auch eine Jugendhilfemaßnahme. Also sind es auch Dienstleistungserbringer, wenn man so will. Und sich dann ein bisschen abzuschminken, das Kind gehört jetzt aber uns, so. Wie eigentlich ein leibliches Kind. Das ist erstmal auch für die Menschen nochmal schwierig, das an sich heranzulassen. Also, aber es ist wichtig, meines Erachtens darauf hinzuweisen, dass das eben diese Unterschiede einfach gibt.
Das auf jeden Fall. Hast du jetzt gerade gesagt, von wegen, wenn du merkst, bei einer Person ist die Motivation doch, also gibt es das, dass du, oder hast du das erlebt, dass man merkt, bei der einen Person ist dieser, ist das jetzt wesentlich größer und bei dem eigenen Partner merkt man, okay, ja, der sagt jetzt nicht direkt nein, aber ist ein bisschen verhaltener vielleicht. Also dieses, wie wichtig ist, dass dieser Wunsch von beiden Partnern auch zumindest ähnlich groß ist?
Ja, also das wäre ja der Idealfall. Der ist aber, glaube ich, nicht so häufig. Also meistens ist es so, dass doch eher einer oder eine, der oder die treibende Kraft ist. Und der andere, seinem Partner zuliebe, das auch mitmacht. Und wichtig ist dann zu sagen, okay, dann sind Sie also die Hauptverantwortungsperson, die Hauptbezugsperson und Sie sind sozusagen die Co-Managerin, die das Ganze mit wohlwollend und fürsorglich begleitet. Ich glaube, das kann man machen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Ergänzung, so wie oft Paare, einer geht arbeiten, der andere bleibt zu Hause. Und das ist in Ordnung. Also so kann das natürlich in der Verantwortlichkeit auch unterschiedlich gewichtet werden. Für uns, glaube ich, nicht so ein Problem, Lisa, oder? Wie siehst du das?
Nein, ich würde auch denken, dass Paare, die ein leibliches Kind bekommen, dass es auch da vielleicht Unterschiede gibt in der Intensität des Wunsches. Also das ist ja nichts, was es nur bei Pflegeeltern gibt. Und ich glaube, das ist was ganz Natürliches. Ich glaube nur, dass wir natürlich durch die lange und intensive Vorbereitung, die wir auch mit den Pflegeeltern machen, natürlich nochmal auf ganz andere Punkte eingehen, als es jetzt Menschen erfahren würden, die jetzt schwanger werden zusammen und ein Kind bekommen. Ne? Also ich glaube, das ist der große Unterschied, aber da liegt natürlich auch ganz viel Potenzial. Eltern, die oder Pflegeeltern, die erstmal vergeblich versucht haben, ein eigenes Kind zu bekommen, vielleicht auch eine Kinderwunschbehandlung in Anspruch genommen haben, die haben sich ja sowieso schon sehr tief damit auseinandergesetzt und vielleicht sogar auch schon eine Art Trauerprozess sind sie durchlaufen und entscheiden sich dann wirklich aus einer guten Überlegung und Überzeugtheit den Schritt zu gehen, wenn die sich an uns wenden, weil dem geht ja immer was voraus. Also bevor man zum Hörer greift oder die E-Mail schreibt, hat man ja eigentlich schon einen Dialog geführt.
Das hast du gerade gesagt, in der Vorbereitung kannst du es nicht genau wiedergeben, setzt man sich nochmal ganz anders mit diesen Themen Familie werden aus, als wenn quasi man auf einem natürlichen Wege ein Kind zeugt. Und dann spricht man natürlich in den meisten Fällen vorher drüber, aber nicht so systematisch und so intensiv, wie ihr das macht. Aber was ist denn das Besondere? Was besprecht ihr dann in der Vorbereitung? Und welchen Aspekt hat dann auch diese Paarebene dabei?
Nein, in erster Linie ist es uns natürlich wichtig, erstmal die Person kennenzulernen als Persönlichkeiten und erstmal so zu schauen, wie gehen die durchs Leben, mit welchen Überzeugungen, mit welchen Grundhaltungen und Werten. Und das schauen wir uns gar nicht durch so eine sehr wertende Brille an, sondern eher durch ein neugieriges Interesse. Weil wir wollen ja schon hinterher, wenn wir dann nach dem Prozess in die Vermittlung gehen, auch eine möglichst gute Passung, ein gutes Match zwischen Pflegeeltern und Pflegekind erzielen. Und im Verlauf dieser Vorbereitung gehen wir natürlich auch viele Themen durch, die das Kind betreffen, auch viele, also die ganze rechtliche Situation, die eine Pflegeelternschaft so besonders machen. Aber ich finde es auch immer wichtig, mal zu fragen, wenn ihr euch streitet, wie macht ihr das eigentlich? Aber man kann davon ausgehen, dass jedes Paar auch so eine eigene Konfliktkultur hat. Und wenn man jetzt mal so an sich oder seine Freunde denkt, ich glaube, da fallen jetzt jedem Beispiele ein. Manche, die streiten sehr leidenschaftlich und da wird es vielleicht auch mal lauter. Manche, die haben eher so eine Harmonie-Wiederherstellungskultur, würde man sagen. Die versuchen, Streit eher zu vermeiden und denen ist Harmonie ganz wichtig. Und das finde ich schon auch immer interessant, Menschen in diesem Bezug nochmal so besser kennenlernen zu können.
Genau, das ist uns schon wichtig herauszufinden. Was haben die für eine Streitkultur und ist es auch eine Kultur? Und wenn ja, wie sieht die aus? Also kloppen die sich richtig lautstark oder ist das eher so intellektuell, verbal? Das irritiert mich jetzt, dass du sowas sagst, so eher. Und was uns natürlich auch interessiert in der Kennenlernphase, wie stabil ist die Beziehung? Also welche Krisen zum Beispiel, die auch wertvoll sein können, eine Krise ist ja ein Wandel oder sowas, Wie wandelfähig seid ihr eigentlich? Also wenn Veränderungen kommen, auch belastbare Veränderungen, wie seid ihr in der Vergangenheit damit umgegangen und wie auch unterschiedlich mit umgegangen? Na, welche Ressourcen habt ihr da? Und da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, welche Hilfsquellen gibt es? Ne? So, wo tanke ich auf? Ja, das sind ja vielleicht auch noch, Themen, die doch mal interessant sind. Aber das so ein bisschen rauszufinden, im Dialog, das ist, glaube ich, sehr hilfreich.
Ja, bevor wir dann auf diese Sachen kommen und wir natürlich jetzt auch gleich über, sag mal, schwere Themen irgendwie sprechen, habt ihr denn so Beispiele, wo ihr denkt, dass in dieses Haus ein Pflegekind eingezogen ist, hat auch die Beziehung eines Paares extrem bereichert oder positiv verändert?
Ja, da fallen mir viele Beispiele ein. Das finde ich ist ja auch das absolut Bereichernde an unserer Arbeit, dass wir Menschen und Familien über so viele Jahre begleiten dürfen und einem dann natürlich auch so auffällt, welche Wandlungen da auch stattfinden. Und Ich habe da schon mehrere Familien im Kopf, wo ich denken würde, vor 3-4 Jahren, da war das eine ganz andere Situation und jetzt komme ich da zu denen und irgendwie liegt überall Spielzeug rum und die Wohnung oder das Haus sieht ganz anders aus und die Urlaube, die die Familie vollbringt, sind plötzlich ganz anders. Und dann denke ich auch immer, wow, wie frei die sich auch auf diesen neuen Lebensentwurf dann eingelassen haben. Und also das ist einfach wunderbar, das miterleben zu dürfen.
Ja, ich habe da gerade ein frisches Beispiel noch im Kopf. Als wir mal in einer Familie waren, da sah es wirklich aus wie bei Schöner Wohnen. Also wirklich sehr geleckt und Glastisch und alles schön weiß, weißer Teppich, weiße Möbel, weiße Polstergarnituren. Und dann kommt da so ein Kind und dann sieht es wirklich anders aus. Du hast eben das schöne Wort gesagt, dann ist es bunt auf einmal. Da liegen Kinderbücher rum und Spielzeugkisten und ein Hubschrauber, der kaputt irgendwo auf dem Teppich liegt und so. Das ist dann schon schön und die Menschen schauen auch anders als vorher. Also das, was ich immer an meinem Beruf sehr geliebt habe oder auch immer noch liebe, wenn so ein Kind kommt, frisch traumatisiert, sage ich mal. Und das sieht man dann auch. Das ist dann klein, bisschen unterernährt, blass. Und dann lebt das da 4, 5, 6, 7 Wochen und dann kommt man wieder und das Kind sieht ganz anders aus. Hat auf einmal unglaublichen Schub gemacht. Die Augen strahlen ganz anders zum Beispiel. Und dieses Strahlen der leuchtenden Augen wirkt sich natürlich sofort auf das Paar aus, auf die Menschen, die das hinbekommen haben mit diesem Kind, einen sicheren Ort zu geben und Stabilität und so weiter. Schutz und Sicherheit, das ist ja immer das, was so das Wichtigste ist.
Ja, also kommt an der Stelle, wo es vorher an sich vielleicht nur ein Paar gab, eine Paarebene gab, entsteht dann jetzt an der Stelle eine neue Elternebene. Ja. Und das ist ja auch das, wir haben uns im Vorfeld besprochen, von wegen, dass es eine Paarebene und eine Elternebene gibt. Mögt ihr da aber nochmal, dass Sie vielleicht in eigenen Worten sagen, was damit genau gemeint ist mit dieser Paarebene und Elternebene? Oder habe ich das gerade schon ausreichend gesagt? Weiß ich jetzt nicht.
Also ja, es ist ja so, es gibt ja dieses neudeutsche Wort Me-Time. Na, Me-Time ist ja, da müsste dann sagen, habt ihr noch ein Couple-Time auch, ne? Also das ist so, wenn man Eltern wird, ist man ja beides. Also dann ist man ja mindestens zu zweit unterwegs, einmal als Papa und oder Mama und einmal als Partnerin. Und das so ein bisschen beides auch mal im Blick zu haben, dass es zwei unterschiedliche Bedürfnisse gibt, einmal als Eltern und einmal auch als Paar, gemeinsam diese Paarebene nicht ganz aufzugeben, so, sondern die Paarebene zu pflegen, weil das dient ja auch der Wiederherstellung von Energie und Kräften und Zuversicht und so weiter. Also das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass das nicht verloren geht. Also da müssen wir auch als Beraterinnen darauf achten, dass da die Paarebene nicht zu kurz kommt. Sonst sind die irgendwann ausgebrannt.
Okay, also das ist das Akkuladegerät für alle Sachen, die im Alltag anfallen.
Genau, Finger in die Steckdose und dann geht's wieder.
Nicht zu viel Watt, bitte. Lisa, mit diesen beiden Ebenen, Paarebene und Elternebene, jetzt haben wir gerade gesagt, Finger in die Steckdose. Ein bisschen übertrieben, aber so ein bisschen ist es vielleicht so, dass es das eine und das andere braucht. Und woran, gibt es irgendwelche so Indikatoren, so individuell, wie das natürlich für jede Beziehung, für jede Familie ist, aber gibt es so Indikatoren, woran man merken kann, dass beides gut funktioniert?
Ja, sicherlich. Und die sind aber sehr individuell. Und ich glaube, das können dann die Partnerpersonen am Ende am besten sagen, ob das gerade für sie funktioniert. Das wird für uns Außenstehende wahrscheinlich oft gar nicht so gut sichtbar. Aber ich glaube, erstmal ist das ja so, dass zu Beginn einer Elternschaft erstmal auch die Paarbeziehung in den Hintergrund rückt. Also wenn man sich vorstellt, zwei Menschen möchten oder bekommen ein Kind, entweder ein Pflegekind oder ein leibliches Kind, dann ist das ja erstmal ganz normal, dass die Paarebene deutlich in den Hintergrund rückt und man quasi vom Liebespaar eher in so eine Partnerschaft übergeht. Es wird funktionaler und das ist ein ganz normaler Prozess und der ist auch gut, weil wir natürlich mit der Funktionalität, die so eine Partnerschaft dann plötzlich auch bekommt, sicherstellen, dass wir uns gut um dieses kleine Wesen kümmern können, dass wir das, ich sag's jetzt mal, am Leben halten können, ne? Also der volle Fokus liegt darauf, die Bedürfnisse dieses kleinen, vulnerablen Menschen gut versorgen zu können. In Untersuchungen lesen wir ja oft, dass gerade in den ersten 5 Jahren Eltern ihre Beziehung als etwas schlechter beschreiben. Also die Beziehungsqualität wird als etwas geringer eingeschätzt. Längerfristig zeigt sich aber, dass das Leben mit Kindern die Beziehung auf jeden Fall zu bereichern scheint. Und ich glaube, dass erstmal vielleicht diese Paarebene so in den Hintergrund rückt, das ist eben ein ganz natürlicher Prozess. Und dann sind wir eher auf der Elternebene. Dann geht es ja darum, dem Kind alles zu geben, was es braucht und vor allen Dingen die Elternrolle auch miteinander zu erforschen. Ich erlebe ja dann meinen Partner oder meine Partnerin plötzlich nicht nur als die Person, die sie ist, sondern plötzlich in einer anderen Rolle, nämlich als Mama oder Papa. Das ist einerseits total bereichernd und schön, dadurch kriegt die Beziehung auch nochmal eine andere Tiefe und man geht auch nochmal in einen anderen Wachstumsprozess zusammen. Aber natürlich ist das dann auch ein schmaler Grat, in dem Punkt auch zu sagen, nein, die Paarebene, die hat eben auch ihren Raum. Und ich glaube, das genau meinte mein Kollege vorhin, dass es dann natürlich ganz wichtig ist, auch zu gucken, wie können wir die gut pflegen und weiterhin aber zu 100% für unser Kind, unser Baby da sein?
Also 100% auf jeden Fall erstmal da sein, ja. Aber nicht 100% da sein im Physikalischen, sondern dass es halt auch Möglichkeiten gibt, sich zu zweit zu sehen und was auch immer zu machen. Habt ihr gute Beispiele, wo man merken kann, wie man einfach gut in den Austausch gehen kann? Weil ich glaube, das ist natürlich auch immer nicht immer leicht anzusprechen. Wie ist das mit der Paarebene, gerade wenn man im Alltag ist? Wie kann es gelingen, einfach darüber gut im Austausch zu bleiben?
Also meistens sind ja Menschen selbstorganisierte Wesen, die dann abends auf dem Sofa sitzen nach geleisteter Arbeit und den kleinen Botten oder das kleine Mädchen über den Tag hinweg begleitet haben und abends völlig erschöpft sind. Und dann hat der Mann gerade noch die Pampers gewickelt, die Pampers versorgt und so weiter. Und die Frau hat das Kind geführt, hat so der Klassiker. Und dann sitzen die abends zusammen auf dem Sofa und halten sich die Hand und sagen, boah, das haben wir heute geschafft zusammen. Ich kenne diese Untersuchung nicht mit den ersten 5 Jahren. Also ich weiß, ich war auch mal Eltern. Das heißt, ich bin es immer noch. Ich habe auch mal kleine Kinder gehabt und das war wirklich so, ich erinnere mich gut, ich habe nämlich gerade überlegt, ob das bei mir auch so war, dass da so diese Paarebene sehr in den Hintergrund gerät, fand ich eher nicht, weil dieses gemeinsame Projekt, dieses Kind zu versorgen und da waren wir auch stolz. Also das war ein Projekt, es ist anders, als wenn man sich einen neuen Wohnwagen kauft oder so, ne, als Projekt oder ein Haus gebaut hat. Das ist nochmal etwas, was auch verbinden kann. Also, und darüber kann man auch dialogisieren. Ich glaube, Sokrates hat mal gesagt, also Liebe ist vor allem, dass man miteinander spricht und im Dialog ist. Ich habe da auch ein Beispiel, wo das wirklich so war, wo so ein Ehepaar nochmal richtig so ein Frühling erlebt hat, so einen zweiten oder dritten mit dem Kind und daran gewachsen ist. Und die Paarebene sogar trotz der Elternebene sich auch entwickelt hat und befeuert wurde, würde man ja hier in physiologisch sagen heute, glaube ich, befeuern ist immer so ein netter Ausdruck. Also das ist auch nochmal vielleicht zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, zu der Motivation. Wie stark ist dieser Wunsch, nochmal so ein Projekt hinzubekommen? Das kann man ja sowohl negativ als auch positiv bewerten. Ich habe es, glaube ich, eher positiv beschrieben gerade. Sinnstiftendes Projekt. Wichtig ist aber auch nicht nur ja die Paarebene, weil wir sind ja nicht nur als Paar unterwegs, sondern auch als Individuum. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Und liebe dich selbst wie deinen Nächsten, heißt es, glaube ich, ursprünglich im Hebräischen. Also umgekehrt. Und diese Selbstliebe, die bezieht sich ja sowohl auf mich selber als auch eben auf die Liebesbeziehung, die ich mit meinem Partner oder Partnerin habe. Also das gut in Balance zu halten, auch das ist ja nochmal eine erweiterte Ebene. Also es gibt so viele Ebenen, ne? Die Ich-Ebene, die Eltern-Ebene und die Paar-Ebene.
Blicken wir nochmal so ein bisschen auf dieses, auf das spezifische Ding, was halt Pflegefamilien haben, nämlich, dass dort ein Pflegekind einzieht. Also ein Kind, was schon eine sehr besondere Geschichte hat und die halt auch nicht bei den erwachsenen Menschen angefangen hat, sondern bei anderen Menschen. Also wenn ein Pflegekind einzieht, bringt es ja genau diese Geschichte mit und halt auch eine eigene Familie, die Herkunftsfamilie, wo das Kind halt nicht mehr leben kann. Das ist so eine spezielle Bedeutung eigentlich auch für die Paarebene, weil es einfach nicht das eigene Kind ist, das hatten wir gerade schon gesagt, aber ist das so etwas, wo du denkst, das ist auch schon, allein das ist etwas, was einfach etwas Besonderes ist, dass es halt ein Pflegekind ist?
Ich glaube, das ist ganz individuell. Das nehme ich zumindest so wahr. Das ist manchmal so eine Betonung hat und manchmal aber auch gar nicht. Und ich glaube, das hängt sehr davon ab, wie die Pflegeeltern das auch im Alltag gestalten und ihre eigene Rolle sehen. Aber nichtsdestotrotz hat das Kind natürlich auch Vorerfahrungen gemacht, die dann von den Pflegeeltern auch im Alltag erstmal ja aufgefangen werden müssen. Und gerade wenn es um Themen geht, wie vielleicht Vernachlässigung oder vielleicht hat das Kind auch Gewalterfahrungen gemacht, dann sind das ja erstmal auch schwere Themen, die mit in den Haushalt einziehen, die man als Eltern auch erstmal ausbalanciert gemeinsam.
Ja, also meistens können wir davon ausgehen, dass Kinder auch in ganz jungen Jahren schon sehr traumatisiert sind. So wie du sagst, Gewalterfahrungen, Verwahrlosung etc. Was bedeutet natürlich für die Pflegeeltern dann, wie gehen sie damit um? Und das ist ja die große Herausforderung, mit traumatisierten Kindern maximal einen sicheren Ort zu geben und zu stabilisieren. Und das ist ja schon auch ein professioneller Akt, der da passieren muss. Und darauf werden unsere Pflegeeltern ja auch vorbereitet, dass eben Liebe allein reicht nicht. Also es gibt da eben auch viele, viele Dinge, an die man denken muss, um mit diesem Kind umzugehen. Zum Beispiel, was sich dann wieder auf die Paarbeziehung auswirkt, das ist ja unser Hauptthema. Wenn ein Kind, sagen wir mal, vom Vater geschlagen wurde oder eingesperrt wurde oder von der Mutter, dass dann das Kind diese frühen Erfahrungen überträgt auf zum Beispiel die Pflegemutter. Und die Pflegemutter wird aggressiv behandelt, gar nicht so sehr, wie sie es gewünscht hat, nämlich mit liebevollem Umgang so und Dankbarkeit, sondern eher, meine Güte, du bist ja richtig scheiße. Weil meine Mutter war auch scheiße, also kannst du ja auch gar nicht anders sein. Also wir nennen das Reinszenieren, also die reinszenieren nochmal ihre Geschichte mit den Menschen, mit denen sie vorher die Erfahrung gemacht haben. Und das auszuhalten, das ist sicherlich schwer für das Paar. Und da hängt es dann sehr stark vom Partner auch ab oder von der Partnerin, wie sie da unterstützend beiseite steht, wenn es zu solchen Übertragungsphänomenen kommt. Und natürlich auch gibt es ja auch diese sogenannten Gegenübertragungen. Welche Knöpfe werden dann bei mir als Mutter gedrückt, dass ich direkt unter die Decke gehe oder vielleicht selber einen Wutausbruch kriege? Die muss man ja auch kennen, also seine eigenen inneren Anteile. Wie reagiere ich eigentlich auf Provokationen, auf Aggressionen, auf Verweigerung von Liebe und sowas? Weil die Kinder, die wir so oft vermitteln, die haben ja erstmal so ein nicht so ein starkes Urvertrauen, wie wir das haben, möglicherweise. Und das Urvertrauen wieder zu gewinnen, das ist die hohe Kunst dann. Und das ist eben, führt oft an Grenzen, die gemeistert werden müssen von den Beteiligten.
Ja, das ist, ja, gerade für so ein kleines Kind einfach auch eine Riesenaufgabe. Und das passiert nicht einfach nur mit, dass alles nett ist, sondern das ist, glaube ich, einfach eine riesige Entwicklungsaufgabe, die das Kind an der Stelle noch hat. Ja.
Ja.
ich habe jetzt gerade
und die
noch,
Eltern auch.
Ja, natürlich. Also so, das ist eine
ständige,
wo du bei dem Projekt warst, es ist ein Riesenprojekt, was man da an der Stelle auf jeden Fall hat. Das kann wunderschön sein, aber auch alles, was wunderschön ist, kann auch einfach das auch anstrengend sein oder halt auch, dass es halt auch Belastungssituationen gibt. Ich habe jetzt gerade noch mal anders gedacht, wenn beispielsweise es einfach einen kleineren Alltagskonflikt, nehmen wir es einfach mal auf der zwischen den Eltern gibt und die streiten sich. Und das Pflegekind hat dann ja wahrscheinlich auch, egal, dass es vielleicht irgendwie 2-3 Jahre in der ersten Familie gelebt haben und kennt da auch Streitsituationen. Die sind aber vielleicht vollkommen eskaliert mit Gewalt etc. pp. Kann das Kind natürlich auch, wenn sie dann einen Streit bei den Pflegeeltern zieht, halt auch, nennen wir es Trigger, also Trigger-Momente spüren, von wegen, oh, was passiert jetzt hier? Bin ich jetzt hier auch vielleicht gerade in Gefahr? Habt ihr das so schon erlebt oder passiert sowas häufiger? Oder wie bespricht man sowas auch eigentlich als Familienberaterin an der Stelle?
Prima ist es natürlich, wenn wir in der Beratung dann durch die Pflegeeltern auch von solchen Situationen erfahren. Und die sind ja dann häufig sehr eindrücklich, wenn Kinder mit Angst oder Schrecken auf gewisse Situationen reagieren. Und in den meisten Fällen handeln die Pflegeeltern ja intuitiv erstmal richtig und beruhigen das Kind. Und aber dann im Nachgang kommt eventuell dann vielleicht auch die Frage, hätten wir den Streit eher vermeiden sollen? Oder ich meine, im Aufwachsen in einer Familie steckt ja ganz viel Potenzial, nämlich, dass wir lernen, wie Konflikte gehen. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass Kinder lernen von ihren Eltern, wie trage ich einen Konflikt aus, wie versöhne ich mich danach wieder, dass der Konflikt nicht in der Eskalation ändert. Das sind ja alles auch korrigierende Erfahrungen, die Kinder dann machen können. Deswegen wäre jetzt ein Streit natürlich nicht zwingend zu vermeiden, eher dem Kind nochmal mehr Sicherheit geben, das vielleicht bei Kindern, die schon das Verständnis haben, auch gut zu erklären, warum haben wir uns gerade gestritten. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns nicht mehr lieb haben. Und ja, so dann auf eine passende Art auch eine Erklärung finden für das Kind. Und ich glaube eigentlich, ich erlebe die Pflegeeltern in der Beratung immer eher bestrebt, wirklich ihren Job gut zu machen und eine möglichst positive Situation für das Kind herzustellen. Und ich glaube, es ist aber ganz wichtig, nochmal zu betonen, Kinder brauchen keine perfekten Eltern, die immer alles richtig machen und sich in jeder Situation perfekt verhalten. Das gibt es sowieso nicht, sondern Eltern, die gut genug sind, aber auch sich nicht zu viel Druck machen. Das finde ich eher wichtig. Wie siehst du das
denn? Ja, ich sehe das genauso. Ja.
Also der Anspruch, das.
Ich fand das wichtig mit der korrigierenden Erfahrung, glaube ich. Das ist ja das, was ein ganz langer Prozess ist bei Pflegekindern. Also der Gerald Hüther hat mal gesagt, das Gehirn ist dumm, weil das Gehirn ganz schlecht verlernt. Und das Gehirn muss immer wieder neu überschrieben werden mit neuen Informationen, neuen Erfahrungen. Und das ist, glaube ich, das Heilsame daran. Also wie hast du das genannt? Die
korrigierende Erfahrung.
Das Korrigierende, genau. Es ist eine Korrektur. Es dauert aber lange, bis dann diese Sicherheit wieder da ist. Hier ist es anders als vorher. So.
Ja.
Genau.
Ja, das heißt dann auch, wenn einfach diese kleinen Alterskonflikte da sind, die müssen nicht, da muss sie auf, keine Ahnung, stumm geschaltet werden und bloß nicht vor dem Kind, sondern die dürfen passieren, wo man dann aber, zumindest kurz danach mit dem Kind noch einmal bespricht, so stelle ich mir das jetzt gerade vor, mit dem Kind bespricht von wegen, Mama und Papa haben sich gerade gestritten, aber das ist gut und wir haben uns auch lieb, wir hatten gerade nur eine kleine Meinungsverschiedenheit, aber wir machen das hier so und wir vertragen uns dann, also dass das Kind genau diese korrigierenden Erfahrungen an der Stelle sammeln kann. Aber klar, dass dieser Prozess ein bisschen länger dauert und nicht mit einmal sagen, dass alles überschrieben ist, Das ist, glaube ich, klar, weil gerade diese ersten Jahre einfach so auch einprägsam sind. Ich meine, das sind die ersten Erfahrungen, die das Kind an der Stelle halt sammelt. Und die sind wahrscheinlich die einprägsamsten, ja.
Vielleicht noch ergänzend, man kann ja mit einem 2-3-jährigen Kind das noch nicht erklären. Dann ist es gut, man setzt sich mit dem Kind schön in der Kuschelecke aufs Sofa und dann gibst du ganz tolle Bilderbücher, wo dann, was weiß ich, das Känguru, die Känguru-Eltern sich gestritten haben und das kleine Kind aus dem Körbchen vorn gefallen ist und dann wird es wieder aufgeräumt. Und man müsste es natürlich altersgemäß spielerisch auch dann wieder eben korrigieren dann setzt sich am besten der Papa dazu, wenn die beiden sich gestritten haben, sieht das Kind auch sofort und spürt, aha, die reden ja trotzdem noch miteinander. So, und kuscheln sogar. Also das ist drum.
Wie ist denn das? Ich meine, ihr seid ja an der Stelle FamilienberaterInnen, aber vor allem auch mit dem Fokus aufs Kind. So, und ihr beiden seid jetzt aber halt dazu halt auch Paartherapeuten. Aber es ist ja an sich jetzt erstmal nicht eure primäre Aufgabe, an der Stelle quasi beispielsweise eine Paarberatung zu machen, sondern euer Blick richtet sich ja auf die Familie, aber insbesondere auf das Kind. Glaube ich. Ansonsten müsste mich da an der Stelle korrigieren. Wenn jetzt beispielsweise eine Familie, eine Pflegefamilie bei euch sagt, wir haben quasi auch familieninterne Themen oder Themen auf der Paarebene. Wird das schnell angesprochen oder gibt es da halt auch Hemmungen, das vielleicht in so einer Familienberatung bei euch anzusprechen? Also gibt es da Familien, die da relativ offen mit umgehen? Und was hilft euch an der Stelle? Weil ich meine, ihr habt einen Blick auf das Kind und habt vielleicht irgendwie den Gedanken, oh, ich glaube, irgendwas in der Familie, da gibt es irgendwie auch spezifische Themen, aber ich weiß noch nicht, was da irgendwie dran ist. Was hilft euch, um einfach auch an der Stelle überhaupt eine gute Beratung geben zu können?
Also erstmal finde ich ganz wichtig zu sagen, dass wir natürlich keine Paartherapie machen. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, das nochmal klar abzugrenzen, weil Paartherapie oder Paarberatung hätte einen ganz anderen Kontext. Wir bewegen uns ja hier im Bereich der Jugendhilfe. Das heißt, unser Fokus liegt in erster Linie auf dem jungen Menschen und dass der eben gut und sicher groß wird in seiner Pflegefamilie. Und denn in einer Paartherapie oder Paarberatung, da hätte ja das Paar den Fokus, logischerweise. Und da entscheidet auch das Paar, welche Themen es einbringt. Da geht es natürlich auch nochmal auch häufig um Themen, die jetzt im Jugendhilfekontext nichts zu tun haben, ne, wie vielleicht Intimität oder solche Themen würden wir ja in der Beratung auch aussparen. Und wenn Paare berichten, dass sie sich vielleicht in einer Krise befinden und vielleicht auch eine Trennung im Raum steht oder es vielleicht darauf hinausläuft, dann finde ich schon wichtig, da auch die Möglichkeit aufzuzeigen, dass es da eben auch geeignete Stellen gibt, wie Beratungsstellen oder eben ja PaartherapeutInnen, wo dann nochmal auch so ein exklusiver Raum nur für das Paar ist. Aber natürlich versuchen wir erstmal auch rauszufinden, wo liegt jetzt der Hase im Pfeffer, ne? Geht es hier um Themen, die das Kind mitbringt, die einfach für ganz viel Dynamik auf der Paarebene sorgen, wie ja mein Kollege vorhin auch angesprochen hat, dann wäre das schon ein Thema für die Beratung, dass wir auch mal schauen könnten, wie verläuft denn so eine Situation ab? Hat sich hier schon mal so ein Muster etabliert? So, worauf sich dann immer wiederkehrende Probleme gründen, da hätte man dann schon auch Interventionsmöglichkeiten, die man aber mit den Pflegeeltern dann gemeinsam auch besprechen würde.
Ja, und sich die Erlaubnis dafür holen, dass man das machen darf. Ne?
Absolut.
Wenn uns das auffällt, das spüren wir ja, wenn es da Konflikte gibt, die unausgesprochen sind oder unter den Teppich gekehrt. Und natürlich dürfen wir auch Beratung machen. Also wir sind ja Familienberater auch. Und ich glaube, Beratung kann man nicht vermeiden, sollte man auch nicht, weil man kann nicht immer mega neutral sein, sondern man muss ja auch unterschiedliche Aspekte im Blick haben und vor allem also eher lösungsorientiert gucken. Also was macht er denn jetzt damit? Also reicht das, dass wir das hier miteinander besprechen und wir als Berater vielleicht nur Prozessbeschleuniger sind und ihr dann irgendwie selber das löst oder eben nochmal zusätzlich eine Beratungsstelle aufsucht oder eine Paartherapie oder Beratung macht? Na, das sehe ich genauso wie du, dass es nicht unser Job ist. Aber zumindest das im Blick zu behalten und zu schauen, wie geht er jetzt damit um? So, wo ist ein guter Ort, dass ihr das gut versorgt, diese Streitigkeiten, unterschiedlichen Sichtweisen oder was auch immer es gibt.
Ja, und daran anschließend finde ich eben das Thema öffentliche Familie auch nochmal ganz brisant, weil natürlich auch mit der Zeit Pflegeeltern merken, da gibt es so diesen Blick von außen. Natürlich gibt es einmal den, die Familienberaterin, die regelmäßig kommt, und dann gibt es aber häufig ja noch den Vormund oder die Ergänzungspflegerin, die ab und zu in den Haushalt kommt, und natürlich auch eine Person vom Jugendamt, die zuständig ist. Das heißt, ja, auch hier würde ja eventuell eine Problematik öffentlich werden oder vielleicht auch zumindestens ja durch Dritte beobachtet werden. Und das könnte sich manchmal vielleicht auch ungewohnt oder unangenehm anfühlen, wenn man merkt, das ist nicht mehr ganz im Bereich des Privaten plötzlich.
Ist natürlich so ein Punkt Scham ist natürlich, glaube ich, auch irgendwie vielleicht irgendwie dabei. Und ich glaube, öffentliche Familie, wenn es gut läuft, ist es wahrscheinlich auch einfach leichter, als wenn es auch gerade mal kritisch ist, öffentliche Familie zu sein, weil das kennt man ja auch natürlich irgendwie. Gute Sachen erzählt man gerne und unangenehme schlechter. Und wenn man dann ein Pflegekind hat und ich meine, ihr seid jetzt nicht vom Jugendamt, aber ihr erfüllt quasi einen Auftrag des Jugendamtes, der Jugendhilfe, dann kann das natürlich sein, dass man da auch erstmal Hemmungen hat, das anzusprechen. So, ne? Ich glaube aber, so wie ich euch jetzt höre, dass ihr damit schon erstmal empathisch umgeht und nicht als erstes irgendwie denkt von wegen, so, alles klar, dann schau mal, was jetzt hier mit dem Kind passieren kann, sondern erstmal zu gucken, okay, lass mal, wenn ihr drüber sprechen wollt, können wir gerne drüber sprechen, aber das ist wichtig. Wenn jetzt wirklich eine Trennung im Raum steht, können ja viele die Frage haben, darf ein Kind denn überhaupt, wenn ich mich jetzt von meinem Partner trenne, kann das Kind denn, wo bleibt denn das Kind? Kann das, wie läuft das denn überhaupt? Kann das überhaupt bei einem der Elternteile bleiben? Kann das getrennt erzogen werden, so wie trennende Paare das halt auch machen? Keine Ahnung, da gibt es irgendwie ein 3-3-4-Modell, 2-2-5, da gibt es ja die interessantesten Betreuungsmodelle. Aber wie ist das bei Pflegekindern? Also ist das genauso geregelt oder muss man da noch was Besonderes beachten? Und geht das Jugendamt beispielsweise auch dieser Sache mit oder muss man Angst haben, dass ein Pflegekind dann doch nicht mehr in dieser Familie leben kann? Wie ist das?
Also erstmal ist das natürlich, ist es überhaupt nicht gewollt, dass das Kind die Familie verlässt. Also das möchte man ja, oder das will ja jeder vermeiden, dass das Kind hier einen erneuten Beziehungs- oder Bindungsabbruch erfährt. Aber natürlich sind die Lösungsmöglichkeiten, die es im Falle einer Trennung gibt, auch sehr, sehr individuell. Das hängt ja immer auch dann davon ab, was dann das sich trennende Paar auch wünscht.
Aber da gibt es keine, also das war ja, glaube ich, der Kernfrage. Also das Kind wird an der Stelle ähnlich behandelt, wie als wenn es ein leibliches Kind ist. Es gibt jetzt nicht irgendwie, wo das Jugendamt sagt, so, das geht jetzt nicht. Also das Kind darf in dieser Familie bleiben, wo auch, wie auch immer diese Familie dann weiterleben wird. Ob in zwei Häusern oder welches Modell auch immer.
Also aus meiner Erfahrung ist so, dass das meistens der Fall ist, wie du das gerade geschildert hast, ne? Dass das Kind bleibt bei dem einen eben Lebenspartner oder Partner, Partnerin. Es ist sehr selten, dass aufgrund einer Trennung ein Kind ganz herausgenommen wird. Das ist absolut selten. Also ich habe es, glaube ich, ganz, ganz selten erlebt. Vielleicht 3-4 Mal in meinen 18 Jahren, die ich das gearbeitet habe. Also meistens guckt man schon, dass die Person, wenn sie denn stabil genug ist noch, auch manchmal mit Unterstützung, da guckt man natürlich auch, was hat die für ein Umfeld. Also machen wir mal so ein Beispiel. Der Mann erträgt es nicht mehr und zieht aus und die Frau bleibt alleinerziehend zurück. Was hat die für Unterstützungsmöglichkeiten? Und da gucken wir natürlich, sind wir natürlich auch dann dran zu schauen, gibt es Unterstützung im privaten Umfeld oder müssen wir zusätzlich als Träger Unterstützung anbieten? Das ist dann aber möglich, dieses Pflegeverhältnis nicht in Gänze aufzulösen, sondern dann wird der WPL-Vertrag, also dieser Pflegevertrag, der wird dann verändert. Das Jugendamt spielt meistens mit, weil die uns vertrauen, uns als Träger, dass wir das gut überprüfen, ob es alleine dann mit dieser alleinerziehenden Person weitergehen kann oder nicht. Und dann wird der Vertrag umgeschrieben und dann ist eben der, vielleicht, wenn es gut läuft, der Pflegevater, nehmen wir mal wieder dieses Beispiel, auch noch aktiv irgendwie trotzdem beteiligt. Also wie ein leiblicher Vater, der ein Besuchsrecht hat oder sowas, Umgangsrecht. Ja, das muss man gucken, ob das geht, aber meistens geht auch das.
Und das wäre dann eben auch Aufgabe der von uns Beratern, das auch gut zu klären und auch zu schauen, wo steht das Kind in der Trennung? Auch wie kann man das Kind immer wieder stabilisieren, wenn wir davon ausgehen, dass das Kind dadurch vielleicht Unsicherheiten erfährt aufgrund der eigenen Biografie, und da eben auch mit dem Paar gemeinsam eben Gespräche zu führen über die Neugestaltung des Lebens für das Pflegekind. Und spannend wird's ja dann, wenn nach der Trennung neue Partner ins Spiel kommen. Das ist ja auch keine Seltenheit, dass sich Pflegeeltern trennen und das Pflegekind mit einer Erziehungsperson eben weiter zusammenlebt und dann diese Person eine neue Partnerin oder einen neuen Partner kennenlernt und diese Person dann eben in der Familie einzieht. Das kommt auch nicht selten vor.
Ja, klar, das... Ich meine, an der Stelle sind Pflegefamilien auch einfach nur Familien. So, na klar. Die lieben sich, die haben Krisen und vielleicht trennen sie sich, und ich denke auch nicht überdurchschnittlich häufiger oder weniger als normale Familien. Oder gibt's, weißt du, du bist ja die Studiendame von heute. Hast du dazu eine Studie?
Ich habe eher den Eindruck, dass sich Pflegeeltern seltener trennen als der Anteil in der Gesamtbevölkerung. Ich habe verschiedene Hypothesen dazu, aber
jetzt bin ich gespannt. Ja.
Nein, ich glaube tatsächlich, dass es was ganz Verbindendes hat, sich so einer bedeutungsvollen Aufgabe zu widmen und auch zu merken, wie viel positive Rückkopplung man bekommt. Und ich glaube, dass das auch, also man wird sicherlich, ja, man wächst so ein bisschen als Team zusammen. Und wenn man es schafft, einen positiven Blick auf das, was man täglich leistet, und man tut ja auch wirklich, also das ist schon auch ein Dienst an der Gesellschaft, ne, dass man ein Kind bei sich aufnimmt und liebevoll großzieht. Und ich glaube, wenn man den Blick gemeinsam darauf legt und diese Selbstwirksamkeit auch kultiviert, also ich glaube, dann kann das total verbinden und auch über Krisen hinwegtragen.
Sehr ressourcenorientiert gedacht.
Ja, ich habe nichts dagegen zu sagen.
Ja, hast du was dafür zu sagen noch?
Nee, ich fand, Lisa hat das sehr schön zusammengefasst. Genauso sehe ich es auch. Also vom Gefühl würde ich das auch unterschreiben, dass es tatsächlich weniger Trennung gegeben hat, als man das statistisch so nach vier Jahren ist ja eigentlich Feierabend im normalen Paar, ne? Also normal in Anführungszeichen. So.
Nach 4 Jahren? Also dass man von zusammengekommen bis
ja,
Trennung,
genau,
sind
das reicht
4 Jahre.
Also habe ich mal, ich weiß, also trau keiner Statistik, ja, du den nicht selber gefälscht hast.
Ja, ne? Ja, klar.
Also habe ich mal irgendwo
gelesen. Okay. Gibt es denn sonst noch so typische, du hast es gerade schon gesagt, aber gibt es sonst noch so typische Ressourcen, die die Pflegefamilien sonst noch stabil halten können? Fällt euch noch was anderes ein?
Naja, das Wichtigste ist ja, das hatte ich eben schon mal gesagt, dass das Individuum, dass es nicht komplett aufgeht in dieser Aufgabe, sondern auch weiter noch Hobbys hat. Alles Mögliche machen kann nebenbei noch. Also, dass sie sich auch abwechseln, dass es auch mal einen Babysitter gibt, der oder die abends oder nachmittags mal kommt für 2-3 Stunden, dass die zusammen in die Sauna gehen können oder ins Kino oder sonst wohin. Das sind ja die Tankstellen, die Menschen brauchen, die sowas tun. Oder auch vielleicht auch Eltern, die kein Pflegekind haben, möglicherweise denen das auch gut tun würde. Ja, das ist wichtig, dass also die Selbstsorge nicht verloren geht. Also die Achtsamkeit, wenn wir in der neuen Autorität sagen, ne? Die Achtsamkeit darauf, dass wir unser unsere Batterien auftanken und auch Frühwarnsignale erkennen bei uns und nicht wie ein HB-Männchen explodieren, sondern rechtzeitig merken, oh, jetzt müssen wir mal was für uns wieder tun oder ich für mich alleine mal einen Spaziergang machen oder so.
Okay, also ich habe so ein bisschen raus. Also Me-Time hatten wir schon, dann vielleicht We-Time zu zweit und dann die Family-Time. Und das in der, wenn diese Balance stimmt, dann wäre es eine gute Ressource. Das nehme ich mit. Okay. Lisa, hast du noch welche?
Cool.
Ja, Heinz hat vorhin gesagt, Liebe allein reicht nicht aus. Ne? Und das finde ich auch so treffend, dass man eben nicht, also dass man so seine eigenen Bedürfnisse und die seiner Partnerin oder seines Partners nicht aus den Augen verliert und sich auch immer mal zurückbesinnt, was haben wir denn früher gerne gemacht, bevor wir Eltern geworden sind. Und das muss ja nicht immer nur, also ich lese so viel oder höre so viel von ja und dann setzen wir uns hin und dann darf der eine 5 Minuten sprechen und der andere, ja, kann man machen, aber ich glaube, da hat jedes Paar sein eigenes Rezept und ich glaube, es ist eigentlich eher wichtig, nochmal so für sich sich zu besinnen. Nicht für jedes Paar ist es wichtig, sich hinzusetzen und zu reden, weil wir reden generell schon sehr viel, habe ich den Eindruck und manchmal kann es auch einfach die gemeinsame Aktivität sein oder dass man was mit Freunden unternimmt. Und ich glaube, da darf man sich oder darf sich jedes Paar auch auf sich selbst verlassen, dass es das eigentlich schon weiß. Also die Lösung, die ist schon da. Ich glaube, die weiß jeder.
Und wenn die das nicht wissen, dann gibt es ja noch BeraterInnen. Na, das, also dann dürfen wir auch mal paartherapeutisch intervenieren, ohne dass wir das so nennen, weil den Blick auf die Ausnahmen zu legen, ne, wann war es denn mal anders und was, wie war es für Sie dann? Wir haben da anders geguckt, geatmet und so weiter, anders gerochen vielleicht auch. Also was machen Sie anders? Und das ist, glaube ich, das, was unsere Arbeit auch ausmacht, dieses ressourcenorientierte, weil das ist, manchmal verkümmern ja solche Geschichten, gerade dann, wenn man schwierige Aufgaben zu bewältigen hat, dann zu erinnern, wie war es denn mal früher? Ne? Das ist ja, wenn man so will, ein kleiner therapeutischer Ausflug schon mal. Ja, das darf man auch mal machen. Man muss das auch nicht so hochhängen, aber das sind wichtige Sachen, wo die Leute dann auf einmal wieder denken, ja, stimmt, ach ja, das gibt's ja auch noch oder gab es früher, weil das oft im Alltag dann auch vergessen wird. Ne? Wie es früher eigentlich mal, welche Möglichkeiten hatte ich früher, was habe ich früher gerne gemacht? Ich war mal mit einem Buch in der Ecke gesessen und gelesen oder bin mal schwimmen gegangen. Und wann erlauben Sie sich das mal wieder? Und wie wird Ihr Mann das sehen, wenn Sie auf einmal abends 2 Stunden weg sind? Also wir stellen dann auch ganz viele Fragen. Wie würde sich das auswirken, wenn jeder auch seinen eigenen Egoistenhaushalt pflegt, um nicht komplett unterzugehen? So, das ist dann schon unser Job auch. Ja, wobei man ja lebende Systeme nicht instruierend beeinflussen kann. Wir können ja nur verstören, das ist ja unser Hauptjob.
Okay.
Ne, also verstören im Sinne von, ja, stimmt, das geht ja auch noch. Und manchmal hilft das auch ein bisschen humorvoll, provokativ. Ne? Wollen Sie jetzt wirklich ganz sich aufgeben oder so? Oder immer, wenn Sie Ärger und Stress haben, zum Schreien in den Keller gehen? Das hat mir mal eine Pflegemutter gesagt. Wenn er es nicht mehr aushalte, gehe ich in den Keller und schreie ganz laut. Okay, habe ich gesagt, das können Sie ja machen, aber was gibt es denn noch für Möglichkeiten, um so das Ventil mal ein bisschen zu öffnen? Ah ja, ich könnte auch mal wieder Fahrrad fahren oder mal joggen gehen wieder. Also das ist so, das macht dann auch Spaß, wenn man sich die Freiheiten erlaubt, auch mit Humor und auch mal ein bisschen zu provozieren, wenn man eine gute Basis hat und eine gute Beziehung vorher zu einer Familie aufgebaut hat oder zu den Pflegeeltern. Das ist das A und O. Dann kann man machen, was man will. Dann wird man auch so schnell, also ich bin noch nie rausgeflogen, obwohl ich manchmal auch ein bisschen frech bin und ein bisschen drüber bin. Aber das haben die Leute meistens mir verziehen, ne, Lisa, oder?
Hast du zu ihr auch frech?
Na, wir haben ja auch zusammen Beratung gemacht, Lisa und ich. Also deswegen, ja.
Sagst du dazu auch noch?
Genau, also ich finde schon auch noch mal zu fragen, denn auch, gab es denn schon mal schwierige Situationen, die Sie miteinander schon mal erfolgreich gemeistert haben? Ne? Also und da kommt dann häufig auch was. Naja, und ich finde, wenn häufig sind es ja so Pendelbewegungen und manchmal lohnt es sich auch noch mal so zurückzugehen auf auf den Anfang, auf die Liebesbeziehung und oder zu fragen, was lag denn damals im Schaufenster Ihres Mannes, was sie so angezogen hat.
Und wieso haben ausgerechnet Sie unter 80 Millionen sich kennengelernt? Ausgerechnet Sie beiden. Wie ist das denn passiert? Ne?
Ja. Ja. Und ja.
Ja, das könnte manchmal eben auch so diese, ich sag mal, Problemtrance auch dann stören. Und man hätte wieder den Fokus etwas verlagert.
Ja, nicht auf die aktuellen Probleme, sondern warum ist es eigentlich, wo war der Ausgangspunkt, dass ihr heute Pflegefamilie seid? Nämlich, dass ihr euch irgendwo kennengelernt habt. Und das hatte meistens einen guten Grund. Ich schaue gerade, wir haben jetzt eine Stunde schon. Das ist für mich immer der Punkt, wo ich sage, so langsam müssen wir zuhören. Gibt es entweder etwas, was euch besonders wichtig ist oder was noch gar nicht gesagt wurde zu der Thematik, was hilft Paaren, wenn sie Pflegefamilie sind, dass sie es bleiben, dass sie es glücklich bleiben? Welcher Aspekt wäre euch jetzt wichtig oder wurde noch nicht genannt?
Na, das fällt uns natürlich erst ein, wenn wir irgendwann selber mal den Podcast hören.
Ja.
Was wir vergessen haben zu sagen. Ja, das kommt dann meist hinterher.
Sehen wir uns in einem Jahr wieder. Und
ja,
machen dann
im Moment weiß
Fortschritt.
Ich gar nicht. Wir haben ja so viele Themen angesprochen. Ja.
Also ich glaube, ein Aspekt klang vorhin schon mal an, den hast du benannt, Heinz. Und wir haben ja heute auch häufiger das Wort Krise benutzt. Und ich würde noch mal sagen, keine Angst vor Krisen. Das ist immer auch eine Wachstumschance. Also vor allen Dingen in der Beziehung, dass man daran reifen kann, dass man nochmal ja auch eine andere Tiefe miteinander bekommt und sich gegebenenfalls auch Unterstützung sucht, je nachdem wo. Und das klingt vielleicht so abgedroschen, aber es ist auch immer noch mal wirklich eine Wachstumschance in jeglicher Hinsicht.
Mhm. Genau. So, ein Wandel, ne? Ein Wendepunkt, dass man mal neue, also man sagt hier auch immer, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. So, Krise als Chance, ja. Was mir noch einfällt ist, du hast ja deine Ausbildung, Lisa, bei dem Arnold Retzer gemacht, ein bekannter Psychotherapeut und Paartherapeut, der hat ja mal dieses komische Wort oder Wörter erfunden, resignative Reife. So, da habe ich gedacht, okay, was ist das für ein eigentlich negativ konnotierte Aufsage? Also ist ja erstmal ein Paradoxon auch, ne? Also Reife ist ja eigentlich etwas Positives und Resignation etwas was Negatives. Aber was er meint, ist, glaube ich, das ist, begegnet uns ja auch in den Beratungsprozessen, dass Menschen auch manchmal die Messlatte einfach ein bisschen runterlegen und nicht sagen, ich muss hier über 6 Meter springen, sondern vielleicht reichen auch schon 3,50 Meter, damit die nicht resignieren, wenn sie die 7 Meter nicht schaffen. Also einfach auch zu vermitteln, natürlich gibt es Krisen, deswegen komme ich drauf nochmal im Leben, und es hilft einfach, also nicht komplett zu resignieren, aber zu sagen, okay, ich kann die Welt ja nicht verändern. Also ich kann ja nur mich verhalten in dieser Welt und gut für mich sorgen, für mein Kind sorgen und sagen, es ist nicht alles toll und es ist nicht alles rosig. Ich glaube, das meint Arnold Retzer mit resignativer Reife, dass man irgendwann dahin kommt, ja, es ist manchmal richtig schwierig, anstrengend und kacke, aber trotzdem bin ich reif genug, um das zu bewältigen. Ich glaube, das ist so die Message, oder?
Ja, und dieses Agree to Disagree. Also wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind in einigen Punkten. Ne? Und das kann dann manchmal auch diese Reife sein, die aber dann manchmal auch den Alltag erleichtern kann.
Ja.
Mit dieser Haltung.
Genau. Und das ist auch unser Job, zu sagen, ah, aus Ihrer Sicht ist es so, Frau so und so, und aus Ihrer Sicht, Herr so und so, ist es eben anders. Und wie kommen wir denn da jetzt, wie gehen Sie damit um, wenn Sie unterschiedlicher Meinung sind? Also Unterschiede auch zulassen können, aber auch herauszuarbeiten und nicht zu bagatellisieren oder zu ignorieren. Ja, genau. Und Unterschiede dürfen sein. So, Fehlerfreundlichkeit etc.
Okay. Haben wir noch was vergessen?
Bestimmt.
Viel wahrscheinlich, aber...
Dann machen wir für heute ansonsten den Sack zu. Wir können es ja auch so machen, falls irgendwelche Themen offen bleiben und jemand, ein Zuhörer, der hört jetzt und eine Frage hat und denkt, die wird mir jetzt nicht beantwortet, soll er mir die einfach schicken und wir treffen uns in einiger Zeit wieder und machen Teil 2 daraus. Schauen wir mal.
Oder er kann dich ja an oder sie dich anschreiben und sagen, beantworten Sie doch mal.
Ja, Frage. Das können wir natürlich
dann
auch machen. Ja, genau.
Und dann,
wer eine Frage hat, schreibt mir einfach.
Dann machen wir eine Telefonkonferenz.
Schreibt mir einfach eine E-Mail s.sug mit doppel-u at vse-nrw.de und ich leite die Frage an meine wunderbaren Kolleginnen und Kollegen weiter. Lisa, Heinz, vielen, vielen Dank, dass wir hier zusammen gesprochen haben über dieses Thema. Wie ist das eigentlich, Pflegefamilie zu sein, mit dem besonderen Aspekt für die Paarebene? Das hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Ich nehme einiges mit. Me-Time, We-Time, Family-Time. Dieses Dreigespinst, finde ich gut, was wir hier gerade aufgestellt haben. Hat mir mega Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, Steffen, auch vielen Dank von uns.
Danke.
Für die wunderbare Moderation für dieses kompetente Gespräch.
Das war unser Gespräch über die Paarebene in Pflegefamilien. Vielen Dank an Heinz und Lisa für die Einblicke und die vielen Impulse. Eine Folge, die zeigt, Pflegefamilien sein bedeutet nicht nur für ein Kind da zu sein, sondern auch gut auf die eigene Beziehung zu achten. Wenn du mehr über das Thema Pflegefamilien erfahren möchtest oder selbst darüber nachdenkst, ein Kind bei dir aufzunehmen, findest du alle Informationen auf unserer Website. Besuch auch gerne unseren Instagram-Kanal oder einen unserer Infoabende. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.
Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.